Zettel am C. Der Podcast über den letzten Weg mit Mike Kivilip.
Hallo und herzlich willkommen zu Zettel am C. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist Folge Nummer 1, also quasi die Premiere. Ich möchte euch mit diesem Podcast so ein bisschen die Berührungsängste nehmen. Das Thema Tod, das Thema Bestattungen, ja, es ist ein schwieriges Thema, aber wir müssen es nicht totschweigen und auch nicht vor uns herschieben. Denn eins ist sicher, irgendwann trifft es jeden von uns und deswegen reden wir darüber. Wir werden in dieser Folge so einen Gesamtrundumschlag machen, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, was alles so wichtig ist. Und in den kommenden Folgen, da werden wir reden über die Abholung von Verstorbenen zu Hause. Wir werden über Beratungsgespräche reden, was euch da erwartet, was ihr mitbringen müsst, aber auch über Vorsorge, was ihr vorher schon alles klären könnt. Wir werden darüber reden, wie geht man eigentlich damit um, wenn Kinder sterben? Und wie geht man mit Kindern um, wenn vielleicht Mama oder Papa sterben? Das alles wird Thema sein. Jetzt aber erstmal zu unserer Auftaktfolge. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie sich Zeit genommen hat. Nämlich die Juniorchefin von dem Bestattungshaus, in dem ich nebenher arbeite. Neben meinem Radiojob. Es ist das Bestattungshaus Wilfried Odenthal in Neuss. Und Juniorchefin Diana ist da.
Hallo Mike, danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wir sind ja bei euch im Bestattungshaus. Darf ich dein Alter verraten?
Ja, darfst du.
24 ist richtig, ne?
Richtig, genau.
Ich meine, ich bin ja auch erst 26. Wir sind ja beide noch relativ jung. Wie bist du zum Job Bestatter gekommen?
Also hauptsächlich durch meine Familie. Unser Bestattungshaus wurde von meinem Vater damals gegründet. Und ich glaube, wäre das nicht der Fall, wäre ich auch heute nicht hier. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist.
Wie muss ich mir das vorstellen als Kind? Da habt ihr ja quasi auch schon direkt neben dem Bestattungshaus in Neuss an der Rosmarinstraße gewohnt. Hast du dazwischen Särgen schon Verstecken gespielt?
Ja, so in etwa schon. Damals mit meinen Kindergarten- und Grundschulfreunden waren das natürlich die optimalen Verhältnisse zum Spielen. Und wenn nicht gerade Familien hier bei uns zu Gast waren, haben wir dann auch die Flächen genutzt.
Wie ist denn das auf Partys? Gut, deswegen Corona geht es aktuell nicht, aber ich sag mal vor Corona. Auf Partys oder wenn du auf irgendwelchen Veranstaltungen bist, wie reagieren die Leute da, wenn du sagst, ich bin Bestatterin?
Ja, das war dann ganz schnell das Gesprächsthema Nummer eins. Und nach der ersten Frage kamen dann auch schon 5 weitere. Ja, dann war man erstmal eine gute Zeit lang damit beschäftigt, die ganzen Fragen abzuarbeiten, weil viele ja auch gar nicht die Chance oder die Gelegenheit haben, jemanden sowas im Alltag zu fragen. Und ja, wenn sich sowas ergibt, dann wird es halt auch schon gerne genutzt.
Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja auch ganz, ganz viele Fragen schon gestellt, denn vor knapp fast einem Jahr war ich bei euch zu Gast. Ich habe eine Reportage gemacht, weil ich eine Mitarbeiterin von euch, die Marita Gilgen, auf der Hochzeit ihrer jetzigen Schwiegertochter und ihres Sohnes kennengelernt habe in Mazedonien. Und da hat sie mir am Tisch erzählt, ich bin Bestatterin. Und ich so, ne, wo? Ja, in Neuss, bei Odenthal. Ich sage, geil, direkt bei uns um die Ecke, weil ich ja beim Radio arbeite. Und als meine Oma vor 2,5 Jahren verstorben ist, da hat mich das schon fasziniert, wie sie da so lag, so ja regungslos verstorben. Und so kam es dann dazu, dass ich zu euch gekommen bin, habe eine Reportagereihe gemacht, dich auch begleitet. Da kommen wir gleich noch zu.
Genau.
Mit dir zusammen habe ich in der Tat das erste Mal einen Verstorbenen fertig gemacht. Da musst du mir gleich unbedingt noch ein Feedback geben, wie ich wirklich war.
Das bekommst du sehr gerne.
Und nach, ich sag mal so 2 Monate nach der Ausstrahlung der Reportage, habe ich mich ja nochmal bei euch gemeldet.
Richtig, und seitdem bist du fester Bestandteil von unserem Team.
Es freut mich ja wirklich sehr. Ich darf auch schon sehr viel machen, dazu nachher mehr. Als ich das erste Mal mit dir unten in den Hygieneraum gegangen bin, ihr habt den eigenen Hygieneraum.
Genau.
Das ist nicht selbstverständlich, ne?
Nein, also wir sind hier in Neuss, glaube ich, die einzigen, die so ausgestattet sind. Hier in der Umgebung ist das nicht selbstverständlich, aber bei uns gehört es zum Standard.
Woran liegt das, dass das nicht selbstverständlich ist? Wahrscheinlich am Kostenfaktor, oder?
Ja, unter anderem auch am Kostenfaktor. Und unsere Bestattungskultur hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt, sehr verbessert. Wir haben hohe Qualitätsstandards bekommen und die wollen wir selber auch versuchen einzuhalten.
Jetzt weiß ich ja mittlerweile, was ein Hygieneraum ist. Da hast du so einen schönen silbernen Tisch.
Genau.
Da liegen die Verstorbenen immer drauf und da machst du sie dann fertig. Und da sollten wir einen Herrn drauflegen, der lag noch in seinem Transportsarg drin,
genau,
sag ich mal.
Richtig.
Der war verschlossen mit einem Oberteil, wie ich gelernt habe, nicht
richtig,
Deckel, habe ich
anfangs
immer noch gesagt. Magst du vielleicht kurz erklären, warum man Oberteil und nicht Deckel sagt?
Das liegt einfach daran, dass es sich unter anderem würdevoller anhört. Ja, es macht einfach viel mehr her, wenn man sagt Oberteil sagt, als sagt Deckel. Das hört sich einfach, wenn man es ausspricht, viel netter an, als wenn man es als Deckel bezeichnet.
Gleiches Thema ist ja, wir sagen ja auch nicht Tote, sondern Verstorbene.
Genau, richtig. Einfach, weil es pietätvoller ist und auch respektvoller den Verstorbenen gegenüber. Es sind immer noch Menschen, auch wenn sie nicht mehr bei uns leben, aber wir wollen sie trotzdem so behandeln, wie sie es verdient haben.
Auf jeden Fall haben wir dann das Oberteil gemeinsam abgenommen und ich muss gestehen, ich war selten so aufgeregt in meinem Leben. Ich glaube, ich war aufgeregter als vor meiner ersten Radiosendung. Hast du das gemerkt?
Das hat man ein bisschen gemerkt, ja.
Woran?
Da warst du auf einmal etwas stiller, als man es vorher von dir gewohnt war. Aber ich fand, das hat sich im Laufe der Arbeit, wenn wir das Ganze nach und nach angegangen sind, schnell gelegt. Also da wurdest du dann auch offener, wolltest mitmachen. Da bist du dann schnell aus dir rausgekommen. Das war gut.
Ich hatte vorher, ich bin ja noch nebenher bei der Freiwilligen Feuerwehr, schon mal ein, zwei Unfallopfer gesehen, die verstorben waren, plus dann meine Oma. Aber ich fand diese Situation schon, ich sag's jetzt mal, skurril, dass jemand da so schlafend im Sarg drin liegt und sich einfach nicht mehr rührt. Der war ja auch kalt, der kam ja aus der Kühlung. Wenn du Leute ranführst daran, vielleicht sogar auch Angehörige, die dann ihren Verstorbenen im Aufbahrungsraum sehen, ist das oft so, dass da erstmal so Berührungsängste sind?
Ja, man merkt, dass eine gewisse Distanz vorhanden ist, weil es einfach eine nicht alltägliche Begegnung ist, die man hat. Man darf auch nicht vergessen, dass das Wesen, das, was den Menschen ausgemacht hat, das spüren wir nicht mehr, sondern da ist wirklich nur noch die Hülle, der Körper, der uns bekannt ist, aber wir wissen, da fehlt was. Das lässt auch diese Distanz entstehen, aber ich denke, dass die sich bei den meisten schnell legt, bei manchen vielleicht auch ja eher schleichend, aber ich denke, dass es auch ein ganz großer und wichtiger Bestandteil für die Trauerarbeit ist, um halt das Ganze auch begreifen und realisieren zu können.
Also mittlerweile kann ich sagen, habe ich jegliche Berührungsängste bei euch verloren, weil Kompliment an euch, ohne Werbung machen zu wollen.
Dankeschön.
Aber schon passiert jetzt. Ihr macht das so pietätvoll und so langsam und du hast auch immer zu mir gesagt, du entscheidest, wie weit du gehen willst und wo du einen Cut machst und vielleicht auch mal rausgehst und dir dann ein Glas Wasser trinkst. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool und ich glaube, nur deswegen habe ich auch bis heute alle Berührungsängste soweit verloren. Wie lange hat denn das bei dir gedauert? Weil ich kann mir vorstellen, als kleines Kind hattest du wahrscheinlich noch ein bisschen Angst vor Verstorbenen, oder?
Ja, das ging auch weiter bis zu meinem 17. Lebensjahr und hat sich dann schlagartig geändert, als ich ein Praktikum bei uns im Bestattungshaus gemacht habe.
Bei deinen eigenen Eltern dann?
Genau, richtig. Ich wollte eigentlich nur ins Büro. Das hat 2 Tage geklappt. Dann war ich auf einmal mit im Krankenhaus bei einer Überführung und dachte mir so, oh Gott.
Was hatte ich da?
Jetzt hole ich einen Verstorbenen ab.
Okay.
Da hatte ich aber Gott sei Dank Opa Dieter bei mir, den du ja auch mittlerweile schon sehr gut kennst. Und
der hoffentlich auch noch später mal zu Gast sein wird,
ja,
in meinem Podcast.
Ja, das hoffe ich auch. Er hat auch einiges zu erzählen und hat auch viele Erfahrungen bei uns sammeln können. Und er hat halt mit seiner ruhigen und ausgeglichenen Art mich da Stück für Stück rangeführt. Ich wurde zu nichts gezwungen. Ich konnte ja mir Zeit lassen, ich konnte mir alles anschauen, konnte mitmachen, wenn ich möchte. Und das hat ja die Neugier in mir geweckt. Das haben sie alle sehr gut hinbekommen. Und ja, jetzt ist es meine Berufung geworden.
Du bist mit 17, glaube ich, eingestiegen, ne?
Genau, richtig. Ich habe ein Jahr bei meinem Vater gearbeitet, bis ich dann die Ausbildung in Hilden begonnen habe. Und bin dann im Anschluss wieder hierher gewechselt und werde hier, denke ich, auch bis zu meiner Rente bleiben.
Jetzt hast du gerade schon das Thema Ausbildung angeschnitten, dann packen wir das da eben dazwischen, bevor es dann mit meinem ersten Verstorbenen weitergeht. Wie läuft denn so eine Ausbildung zum Bestatter? Weil ich meine, so lange gibt's das ja noch gar nicht, dass man wirklich offiziell eine Ausbildung machen kann.
Genau, richtig. Ich meine, es gibt seit dem Jahr 2005 die Möglichkeit, die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft zu machen. Und ja, es erwarten einen da eine ganze Menge Dinge, Dinge, mit denen man auch nicht rechnet.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel muss ich für meine Zwischenprüfung Gräber ausheben.
Du selbst?
Genau, richtig. Wir haben in Münnerstadt in unserem Ausbildungszentrum einen Lehrfriedhof, wo wir das Ganze üben. Dort liegen keine Verstorbenen, der ist nur für Übungszwecke gedacht. Und dort lernen wir mit einem Bagger und auch per Hand ein Grab auszuheben. Man muss dazu sagen, das ist aber nur im Bundesland Bayern der Fall. Hier in der Umgebung wird das nicht so gehandhabt, aber es ist trotzdem dadurch fester Bestandteil für die Ausbildung und ja, man muss auch ordentlich mit anpacken.
Ich stelle mir das so krass vor, da hast du dann irgendwelche Arbeitsschuhe an und musst dann eventuell auch die letzten Meter dann noch irgendwie vom Grab von Hand aus buddeln mit dem Spaten?
Also wir hatten die Wahl zwischen Bagger und Schaufel, das wurde mehr oder weniger bei der Prüfung ausgelost. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich die Schaufel nehmen durfte. Was zwar körperliche Arbeit war, aber ich hatte so eine Angst vor diesem Bagger.
Man muss dazu sagen, du bist 1 Meter, was bist du, 1,80 Meter oder so?
Nein, ich bin 1,62.
Okay, ich bin im Schätzen nicht ganz so gut. Du bist schmal, du bist sportlich, du bist hübsch. Also eigentlich nicht so dieses typische Bestatter-Klischee, wo man denkt, alles klar, die gräbt jetzt gleich ihr eigenes Grab da aus. Wie hast du das dann gemacht? Weil ich meine, das waren da sicher ein paar Kubikmeter, oder?
Also man muss sagen, es ist kein richtiges Grab, was dort prüfungsrelevant ist, sondern es geht nur einen halben Meter tief in die Erde.
Ah, okay.
Alles andere wäre auch, glaube ich, Wahnsinn innerhalb von 90 Minuten. Das würden wir gar nicht schaffen. Also das ist da doch schon sehr human ausgerichtet.
Was lernt man denn sonst noch alles in der Ausbildung? Weil ich meine, Bestatter sein ist ja auf der einen Seite mit Verstorbenen umgehen, aber auch mit den Angehörigen.
Also wir haben zum Beispiel unter anderem das berufsübergreifende Fach Trauerpsychologie, wo wir auch anhand von den Trauerphasen von Verena Kast, einigen anderen, wie zum Beispiel Frau Kübler-Ross, arbeiten und daran erkennen, in welchem Stadium befindet sich gerade der Betroffene, wie können wir ihm da helfen oder unterstützen. Das ist auch ein wichtiger Punkt in der Ausbildung, der dort mit uns erlernt wird.
Wenn ich, als ich doch vor 2 Jahren von Bestatter sein überhaupt gar keine Ahnung hatte, habe ich immer gedacht, okay, komm, Bestatter, klischeemäßig, der hängt rund um die Uhr mit Verstorbenen ab. Aber seitdem ich bei euch bin, weiß ich, das ist gar nicht so. Ein Großteil spielt sich eigentlich im Büro ab, ne?
Genau, also wir arbeiten circa 30% mit Verstorbenen, 70% ist überwiegend Büroarbeit und halt die Begleitung der Familien. Das ist unser Hauptbestandteil, was viele nicht glauben oder wissen, aber das meiste spielt sich oben bei uns im Büro ab.
Jetzt war ja mein erster Praktikumstag mit dir zusammen, dann quasi diese 30%, nämlich einen Verstorbenen fertig machen.
Genau.
Wir haben den Herrn dann mit einer Schaufeltrage auf den Tisch, würde ich mal sagen, draufgelegt. Gibt es für den irgendwie einen Fachbegriff für den Tisch?
Das weiß Versorgungstisch.
Ein Versorgungstisch, wieder was dazugelernt. Auf den Versorgungstisch draufgelegt. Vielleicht magst du mal erklären, wie dann so eine hygienische Versorgung abläuft.
Also, nachdem wir den Verstorbenen mit der Trage natürlich auf den Versorgungstisch gelegt haben, findet zuerst eine oberflächliche Desinfektion statt, nachdem wir ihn entkleidet haben. Dann wird er einmal von uns gewaschen mit antiseptischen Mitteln, um auch oberflächlich die ganzen Bakterien abtöten zu können. Und anschließend wird er nochmal desinfiziert und wird dann optisch nochmal etwas aufbereitet. Bei uns werden die Verstorbenen geschminkt auf einer natürlichen Ebene. Man soll ihn wiedererkennen. Man soll auch sehen, dass er tot ist, um es so auszudrücken. Weil es einfach wichtig ist, das Ganze zu realisieren. Es hilft niemandem, wenn er sich bei uns am offenen Sarg verabschiedet und denkt, okay, da liegt jemand, das könnte jemand aus meiner Familie sein, aber irgendwie trägt er eine Maske. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern wir versuchen das schon, das Natürliche in der Optik beizubehalten, um das Austreten von Körperflüssigkeiten zu vermeiden, was nach Todeseintritt schnell passieren kann, wird eine Tamponade durchgeführt im Mund- und Rachenraum. Die Augen werden natürlich geschlossen, so wie der Mund, um einen würdevollen und auch friedlichen Eindruck zu gewährleisten. Und anschließend wird der Verstorbene dann von uns angekleidet. Hierbei ist es vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass wir keine Kleidungsstücke aufschneiden, sondern sie werden wirklich komplett, so wie sie uns übergeben wurden, angezogen, weil es auch einfach nochmal eine Sache der Würde ist, dass wir uns da die Arbeit nicht erleichtern, sondern es so durchführen, wie wir es handhaben.
Du hast mir ja jetzt schon fast ein Jahr lang, oder ich sag mal so ein halbes, dreiviertel Jahr lang beigebracht, wie das alles läuft. Es ist wirklich hochgradig anstrengend und ich ziehe den Hut davor, dass du mit deiner Größe und deiner, aber du bist ja jetzt nicht so die große, stämmige Frau, um es mal so zu sagen, dass du das alles so alleine rockst, weil du machst das ja größtenteils alleine, ne?
Genau, richtig. Also wenn es zu schwer für mich wird, dann kommt auch jemand von oben runter oder trägt mit mir auch einen Sarg aus dem Lager raus. Das sind Dinge, die schaffe ich nicht alleine. Aber es sind auch viele Technikdinge, die mir da die Arbeit erleichtern. Welche Handgriffe muss ich machen, um den Verstorbenen zu drehen, um das Oberteil zu richten? Das sind Dinge, damit kann man sich sehr gut selber helfen. Und das hat sich in der Praxis bisher ganz gut bewährt.
Jetzt erinnere ich mich noch an das erste Mal tamponieren. Du hast das ja gerade genannt. Da kommen dann, ich nenne das mal in meinem umgangssprachlichen Ton, so Tampons. Das sind nämlich nicht diese von den Frauen, sondern die sind ungefähr so groß wie so ein Taschentuch, würde ich mal sagen.
So ein
bisschen
etwa,
kleiner
ja.
Vielleicht. Die werden dann halbiert für die Nasenlöcher.
Genau.
Und dann durfte ich ja auch einen einführen in ein Nasenloch. Und da muss ich gestehen, da habe ich beim ersten Mal, als ich es auch bei dir gesehen habe, hatte ich Angst, dass ich dem wehtue. Hattest du solche Gefühle am Anfang auch?
Ja, also natürlich macht man sich darüber Gedanken, aber irgendwann versteht man auch, okay, demjenigen kann nichts passieren, ich gehe gut mit ihm um. Es hat eine positive Wirkung, was ich da tue. Und da braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Wir wenden keine Gewalt an. Das muss man sich halt immer wieder in den Kopf rufen.
Ich war im Podcast Schei und Rauch von den Kollegen Rafael Hamdan und Sascha Fassbender zu Gast. Und da habe ich auch von der hygienischen Versorgung erzählt. Unter anderem auch von diesen Augenklappen, die wir ja einsetzen. Die sind ja ungefähr so groß wie Kontaktlinsen, vielleicht ein bisschen
genau, größer.
Und da sind ja oben so, ja, wie sagt man, so Noppen drauf, ne?
Richtig. Das hat damit zu tun, dass wenn das Auge austrocknet, fällt es ein. Und die normale Fülle, die es vorher hatte, ist nicht mehr vorhanden. Und das möchten wir mit diesen Augenkappen wieder ausgleichen. Und diese Noppen, wie du so schön gesagt hast, sind dafür da, dass das Augenlid auch wirklich darüber haftet und das Auge geschlossen bleibt.
Jetzt muss ich sagen, ich möchte natürlich keinen anderen Bestatter bashen und es gibt sicherlich auch viele, viele andere Bestatter in Deutschland, die genauso gut arbeiten wie ihr, beziehungsweise vier. Ich schließe mich da mal so ein bisschen mit ein, ohne irgendwie Eigenlob abliefern zu wollen. Ich war vor kurzem von einem Freund, ist der Opa gestorben, waren wir bei einem anderen Bestatter, auch hier in der Gegend, ich möchte extra keinen Namen nennen, und die haben den Mund zugenäht. Allerdings so, entschuldige das Wort, schlampig, man konnte wirklich sehen, dass der Mund zugenäht ist. Die Lippen waren aufeinander gepresst nach innen, also es sah sowas von hochgradig unnatürlich aus, dass selbst ich als, naja, nur Begleiter kurz davor war zu sagen, bei dem Bestatter, hör mal, was habt ihr denn hier für eine Scheiße gebaut? Also ich meine, du hast es mir gezeigt, einen Mund zuzunähen, da geht man ja mit einem Faden unten, wie nennt man den Teil hier, unterm Kinn? Unterm Kinn wahrscheinlich, ne?
Genau, Unterkiefer.
In den Unterkiefer geht
richtig, man
ja rein, unter der Zunge kommt man hoch. Alles Weitere wollen wir nicht erklären, Betriebsgeheimnis,
richtig,
würde ich mal sagen. Auch wenn man dann später den Knoten dann reinmacht, ist mir das noch nie passiert, dass die Lippen dann so aufeinander gepresst waren. Ist das dir schon mal passiert? Nee, oder?
Nein, ich weiß natürlich nicht, wie der Kollege arbeitet, der dies durchgeführt hat, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man gar keine Ligatur legt, sondern einfach auf einen sogenannten Haut- oder Lippenkleber zurückgreift, wodurch dann die Lippen halt sehr eng aufeinander gepresst sind, wenn man diesen Kleber halt wirklich einsetzt. Das handhabt jeder unterschiedlich. Ich bin da kein Freund von, weil die Haut durch die Autolyse, also den Verwesungsprozess, sich auch irgendwann ablösen kann und damit die Haftung gar nicht mehr gewährleistet wäre. Und da ist die Ligatur einfach meines Erachtens nach eine qualitative und auch würdevolle Methode, um einen friedlichen Gesichtsausdruck hinzubekommen.
Am Anfang, als ich es bei dir und deinem Papa das erste Mal gesehen habe, wie man so eine Ligatur legt, da fand ich es sehr brutal, habe mich aber mittlerweile so daran gewöhnt, dass ich, und Achtung, das soll nicht blöd klingen oder schreckt nicht zurück, wenn es zu Hause jetzt hört, ich habe da mittlerweile Spaß oder Faszination dran gefunden, so einen Mund zu verschließen, weil ich finde, der Verstorbene sieht danach noch eine Spur ja lebhafter, würdevoller hergerichtet aus.
Genau, richtig. Also mit allen Tätigkeiten, die du hier machst, bewirkst du etwas Positives. Du gewährleistest eine gute Abschiednahme für die Familie. Die können sich verabschieden. Sie haben keine schlimmen Bilder im Kopf, dass der Mund sperrangelweit aufsteht. Weil das sind Bilder, die prägen sich ein und die begleiten einen, glaube ich, auch den Rest des Lebens und sind auch ausschlaggebend für die neuen Erfahrungen, die man sammelt. Gerade auch mit dem Thema Tod und Sterben, was ja eh ein sehr ja, sensibles Thema ist, womit man sehr vorsichtig umgehen muss.
Deswegen machen wir eigentlich auch den Podcast, um so ein bisschen die Berührungsängste zu lösen, aber auch zu zeigen, wir sind jetzt nicht diese typischen Bestatter. Alles ist grau, alles ist schwarz. Wir sitzen hier gerade bei euch im Konferenzraum, in einem der Beratungsräume. Es ist hellblau gestrichen, eine weiße Decke. Es ist einfach freundlich eingerichtet, wie vielleicht bei dem einen oder anderen auch in einem Wohnzimmer. Nur wahrscheinlich ist es hier ein bisschen aufgeräumter.
Das stimmt.
Es ist eben irgendwie bei euch so, und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich im Endeffekt bei euch anfangen konnte zu arbeiten, nebenher, neben dem Radio, weil man sich hier wie zu Hause fühlt und es eben nicht alles kühl ist, sondern warm und man fühlt sich geborgen. Und ich kann persönlich auch, ich möchte das nicht zu sehr hypen oder zu sehr Werbung machen, aber ich kann auch nur bei euch arbeiten, weil ich weiß, wie es hinter den Kulissen abgeht, und da stehe ich nicht zu 100% hinter, sondern zu, ja, 1000%. Weil wirklich kein Verstorbener irgendwie da wie so eine Nummer oder wie so ein Gegenstand behandelt wird, sondern wirklich wie jemand, der ja vielleicht noch ein Stück weit mit der Seele da ist.
Ja, jeder Verstorbene ist für mich einfach ein Mensch, eine Person, die seine Geschichte gelebt und auch erlebt hat. Mir bereitet eigentlich nichts eine größere Freude, als diesen Menschen den Abschied zu bereiten, den sie verdient haben. Und ich glaube, das ist auch das Ausschlaggebende für unsere Arbeit, dass das hier wirklich an oberster Stelle steht.
Du hast vor einem Jahr in einem Interview, da haben wir auch an den gleichen Plätzen hier gesessen, nur
das
da war
stimmt.
Ich quasi der Interviewer vom Radio und nicht quasi dein Arbeitskollege oder dein Angestellter, in Anführungszeichen, wenn ich dich als Juniorchefin ansehe. Da hast du gesagt, das ist für dich eine Art Kunst, die Verstorbenen wieder herzurichten. Damals war ich ein bisschen baff und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie kann man denn sowas als Kunst betiteln? Heute, ein Jahr danach, nachdem ich das auch quasi gelernt habe von dir, so ein Ansatzen, muss ich sagen, ich kann es zu 100% nachvollziehen. Weil wenn die Verstorbenen bei uns ankommen, aus dem Krankenhaus oder von zu Hause, natürlich sehen die ja nicht immer so ansehnlich aus.
Richtig.
Und wenn wir sie dann fertig haben, ich hatte vor kurzem eine, da habe ich mich danach richtig, richtig hart gefeiert, weil ich musste das erste Mal mit meinem Leben eine Föhnfrisur machen und die Frau selbst schminken. Und ich hatte ein Foto und die sah danach sowas von toll aus. Die Familie war auch total begeistert. Und das gibt total viel, wenn man dann von der Familie
stimmt.
So eine Rückmeldung kriegt, oder?
Richtig. Also das ist auch mit das schönste Lob, was man kriegen kann, wenn man weiß, man konnte der Familie damit ein Stück weit helfen. Und dass sie auch vielleicht mit einem guten Gefühl, wenn man das so sagen kann, ja, unser Haus verlassen.
Jetzt kommen wir ja, wenn wir unten in der Hygiene unterwegs sind und die Verstorbenen fertig machen, denen wirklich sehr nah. Und man muss natürlich auch sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Da sind auch durchaus mal eklige Sachen dabei. Gibt's was, was dich heute noch zurückschreckt oder wo du sagst, boah, da läuft's mir in den Rücken kalt runter?
Ich habe zum Beispiel ein großes Problem mit Wasserleichen und auch vor allen Dingen ja mit stärkerem Madenbefall. Das lässt sich manchmal leider nicht ausschließen, gerade im Sommer durch die Wetterverhältnisse. Wenn es jetzt zum Beispiel einen Unfall oder einen plötzlichen Tod draußen gab, dann ist das einfach der Gang der Natur. Den kann man nicht verhindern, den kann man nicht aufhalten. Das passiert dann einfach und da muss man einfach mal die Zähne zusammenbeißen und dadurch.
Ich erinnere mich noch dran, das ist gar nicht so lange her, ich glaube knapp einen Monat, da war ich mit eurer Auszubildenden, mit der Johanna, in einem Nachbarort, in einem Heim und habe da eine Frau abgeholt, die verstorben ist. Und als wir da ankamen, war das Fenster sperrangelweit auf, es war heiß und im Mundraum, weil der Mund halt offen war von der verstorbenen Dame, waren ganz, ganz viele Fliegen. Die habe ich, nachdem ich mir die Handschuhe angezogen habe, erstmal rausgejagt. Und ich glaube, keinen Tag später, du hast ja dann das Sargoberteil abgenommen, war die komplett mit Maden befallen, ne?
Ja, das ist auch wieder ein Problemchen, was oft unterschätzt wird. Wenn jemand verstirbt, bitte niemals die Fenster aufmachen, gerade nicht im Sommer oder an wärmeren Tagen. Das ist nicht gut, auch wenn die Luft nicht besser wird im Raum. Bitte immer Fenster geschlossen halten an dieser Stelle.
Ich hatte sowas ja vorher noch nicht mit den Maden gesehen, musste dann aber auch einmal schauen und mich da auch so, ja, ich möchte mich ja auch gerne dran gewöhnen und auch Erfahrungen sammeln. Und da ist es mir auch den Rücken kalt runtergelaufen, muss ich gestehen. Weil wenn sich sowas dann bewegt am Körper, was eigentlich gar nicht dahin gehört, das ist schon nicht so lecker.
Das stimmt, das ist nicht so schön. Und ich glaube, da bin ich auch die erste von unserem Team, die da laufen geht, weil ich einfach generell keine Krabbelfiecher mag. Da halte ich mich dann lieber im Hintergrund auf.
Die in dem anderen Podcast, wo ich zu Gast war, die haben gefragt, sag mal, wie riecht denn eine Wasserleiche? Wir hatten ja auch vor kurzem eine, ist, glaube ich, irgendwo hier in der Nähe reingefallen und in Duisburg im Hafenbecken erst wieder hochgekommen. Ich dachte am Anfang, so eine Wasserleiche ist total blass. Aber als ich dann den Bodybag aufgemacht habe, ich sag's jetzt mal so umgangssprachlich, sah so ein bisschen aus wie Schreck, diese Comicfigur.
Ja,
dieses,
das
komplett grün.
Ja, das trifft es von der Farbgebung her gut. Ja, weil er auch einfach den natürlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt war. Genauso wie Wasser auch, gehört auch Sauerstoff dazu, die den Verwesungsprozess einfach beschleunigen und den Körper zersetzen. Und wenn sich jemand so lange im Wasser aufgehalten hat, dann wird das Ganze natürlich viel intensiver und viel schneller voranschreiten, als wenn jemand jetzt zu Hause im Bett nicht mehr aufwacht. Das, würde ich sagen, ist dem begründet.
Wir haben den Verstorbenen ja zusammen abgeholt, und zwar in Duisburg war das, glaube ich, auf dem Zentralfriedhof,
genau, kann
das sein.
Naja.
Die haben ja eine riesen Kühlung gehabt, und er lag ja an diesen ganz, ganz vielen Kühlhäusern, so sind wir vorbeigegangen, im letzten bei -9 Grad. Der war also auf gut Deutsch eingefroren.
Ja, er war tatsächlich gefroren.
Warum machen die das mit den Wasserleichen?
Ich denke, das liegt auch wieder am Geruch, dass der sich nicht in den Räumlichkeiten verbreitet. Weil das ein sehr intensiver Geruch ist, der sich auch schnell festsetzt. Und bis man den wieder rausbekommen hat, das dauert.
Ich fand so, wenn du so ein Baby hast, das wickelst und dann die vollgemachte oder vollgeschissene Pampers wegziehst und vielleicht das Kind Durchfall hatte, dieser Geruch mal 100. So empfand ich den Geruch
von
den Verstorbenen aus dem
also
Rhein.
Also er ist wirklich sehr penetrant und macht von nichts halt.
Ich muss sagen, das ist ja auch ein Riesenvorurteil, dass Verstorbene immer stinken nach Verwesung und dass es auch beim Bestatter irgendwie immer so nach Tod riecht. Finde ich so gar nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht den Geruchssinn die letzten Monate bei euch verloren. Das war von Anfang an so. Ich habe das Gefühl, so der Großteil der Verstorbenen, der riecht gar nicht, oder?
Verstorbene haben oft so einen leicht süßlichen Eigengeruch. Der ist aber meines Erachtens nach gar nicht schlimm. Man gewöhnt sich schnell dran. Aber dass jemand wirklich stinkt oder streng riecht, das kommt halt wirklich nur vor, wenn die Verwesung fortgeschritten ist oder derjenige viele Medikamente einnehmen musste, die natürlich dann auch nochmal eine enorme Auswirkung auf den Verwesungsprozess haben.
So, zum Thema Wasserleichen, die wirst du ja wahrscheinlich nicht nochmal aufbahren können für eine Verabschiedung am offenen Sarg dann, oder?
Also es ist sehr schwierig. Wir persönlich schaffen das nicht, da fehlen uns einfach die Fähigkeiten und Fertigkeiten für, um das halt wirklich vollziehen zu können. Dafür gibt es extra speziell ausgebildete Thanatologen, die auf der einen Seite für die Konservierung der Verstorbenen vorgesehen sind, aber auch für die Rekonstruktion. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich längere Zeit im Wasser lag, vielleicht ein paar Tage, je nach Zustand, würde derjenige es schaffen, den Verstorbenen so herzustellen, dass er nochmal für die Familie offen aufgebahrt werden kann.
Ich durfte ja schon ein paar Mal über die Schulter gucken. Du hast ja auch schon solche Skills, um Verstorbene, die vielleicht einen Unfall hatten oder eben eventuell aus der Rechtsmedizin kommen und nicht richtig zugenäht worden sind, würde ich mal sagen, die wieder vernünftig herzurichten. Wir hatten ja auch vor ein paar Monaten so einen Fall, da haben wir richtig viel, viel Zeit investiert. Da muss ich sagen, da ist mir auch das erste Mal so ein bisschen schwindelig nach langer Zeit wieder geworden, weil dieser Eisengeruch von dem Blut, der war so penetrant bei uns hinten im Hygieneraum, da bin ich kurz rausgegangen.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich noch ganz gut daran. Da solltest du meine seelische Unterstützung sein.
Aber ich glaube,
ich war
auch
eher deine. Also es kann schon mal vorkommen, dass die Schädeldecke sich etwas verschiebt. Diese wird aufgefräst, um halt auch einfach nochmal den Körper von innen zu untersuchen und wird im Anschluss wieder aufgesetzt. Und dadurch, dass sie dann natürlich locker ist, kann es sein, dass sie sich zwischendurch mal etwas verschiebt. Und das ist natürlich kein schöner Eindruck. Wenn man jemanden seit Jahren kennt und mit dem zusammengewohnt hat, dann kennt man den wirklich bis aufs kleinste Haar. Und demjenigen fällt auch sowas auf. Und das ist befremdlich. Und gerade in der Zeit der Trauer ist man für sowas noch mal viel sensibler und empfänglicher und nimmt viel mehr wahr. Und da müssen wir halt wirklich auf die kleinsten Details achten, dass die sitzen. Und das gehört dann auch leider mit dazu.
Ich mache mittlerweile auch immer schön die Finger sauber. Das heißt, Fingernägel von unten, da sind eventuell mal Ablagerungen, dann Fingernägel schneiden, um Gottes Willen. Weil die liegen ja später auch auf der Decke, eventuell gefalten oder aufeinander drauf. Wie erlebst du, wenn du die Aufbahrung begleitest? Auch das machen wir ja. Wir begleiten die Angehörigen. Ihr wartet ja dann vor der Tür. Wenn die Fragen haben, können die nochmal rauskommen oder ihr geht kurz rein und beantwortet die Fragen. Wie erleben die Aufbahrungen, wenn die Angehörigen dann doch so nett hergerichtet dann da liegen?
Immer unterschiedlich. Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, da hat der Verstorbene gerne einen längeren Bart getragen und ich habe ihn dann gestutzt. Ich persönlich empfand, dass er wirklich richtig gut aussah, aber seine Ehefrau dachte, oh Gott, was ist mit meinem Mann passiert? Wo ist der Bart hin? Dann dachte ich mir, okay, oh Gott, das war ein bisschen zu viel des Guten. Es gibt auch viele positive Rückmeldungen, wo zum Beispiel jemand abgenommen hat, das Gesicht eingefallen ist, fahl war, wo man wirklich positiv überrascht war, dass er wirklich jetzt so gut aussieht und den Eindruck macht, als wäre er nochmal aufgebaut worden.
Ihr habt ja eine eigene Kühlung, hat ja auch nicht jeder. Viele andere Bestatter bringen ja ihre Verstorbenen zum Friedhof, da in die Kühlung oder sogar eventuell direkt zum Krematorium, auch das soll es ja geben. Auf jeden Fall habe ich mich das erste Mal in Anführungszeichen erschrocken. Ich hatte einen Mann aufgebahrt, fertig gemacht, in die Kühlung gebracht, währenddessen eine Frau gemacht und als ich sie dann fertig in die Kühlung gebracht habe, habe ich mich vor dem Mann erschrocken, weil er mittlerweile, der sah wirklich aus, als würde er wieder aufstehen. Ich konnte ihm nicht den Rücken zudrehen. Also ich meine, ich habe ja schon viele Berührungsängste hier verloren, aber da habe ich mich echt... Da bin ich kurz einen Schritt zurückgegangen, weil ich dachte, oh mein Gott, der sieht ja wieder so echt aus.
Natürlich sollte niemand zu lebendig aussehen, das ist nicht gut. Das kann auch schnell Verunsicherung verursachen. Da hast du deine Arbeit dann wahrscheinlich etwas zu gut gemacht.
Also ich muss sagen, er war immer noch kühl, er war immer noch, in Anführungszeichen steif. Er hatte noch ein bisschen Totenstarre. Er sah auch immer noch so aus, als würde er wirklich... wirklich verstorben da liegen. Also er hat noch nicht mehr geatmet, muss man so zu sagen. Aber es hat mich schon überrascht.
Letztendlich soll es so sein, dass jemand wirklich schlafenderweise in Anführungszeichen im Sarg liegt, weil das einfach beruhigend ist und den Angehörigen auch Sicherheit vermittelt, dass er gut aufgehoben ist, dass man sich gut um ihn kümmert. Und das wollen wir halt auch bezwecken. Wir befinden uns ja mitten im Wohngebiet in einem ehemaligen Einfamilienhaus und wir möchten einfach, dass sich unsere Familien, die wir begleiten, hier zu Hause fühlen und das Gleiche gilt auch für die Verstorbenen.
Ich habe ja jetzt meine Skills in Anführungszeichen von dir gelernt. Du hast sie von Opa Dieter wahrscheinlich gelernt und auch in der Schule.
Richtig.
Da bist du aktuell ja immer noch. Du bist zwar ausgebildete Bestattungsfachkraft, sattelst jetzt aber noch deine Meisterin drauf, ne?
Das ist der Plan. Nächstes Jahr ist es soweit. Da habe ich ihn hoffentlich in der Tasche. Und aktuell bin ich da noch fleißig für am Lernen.
Das ist wahrscheinlich hardcore viel Arbeit, oder?
Das stimmt. Also ich habe es persönlich selber etwas unterschätzt. Es ist sehr... viel Theorie, weniger Praxis, wie man das von der Ausbildung oder von dem normalen Arbeitsalltag kennt. Man geht viel mehr in die Materie rein und es ist sehr umfangreich.
Wenn du hier im Betrieb bist, dann hast du ja auch viel mit den Angehörigen zu tun. Wie ist das für dich, so dieser tägliche Umgang mit dem Leid der Menschen?
Also es ist nicht leicht, gerade wenn man die Geschichte kennt, die hinter diesem Todesfall steckt. Da muss man auch einen gewissen Strich für sich ziehen. Bis zu welchem Punkt lasse ich das an mich ran und wo sage ich, hier gehe ich jetzt für mich einen Schritt zurück, um halt einfach nicht selber davon betroffen zu sein. Es ist wichtig, Empathie zu zeigen. Es ist auch wichtig, für die Familien da zu sein, mit denen zu reden und zuzuhören. Aber sobald Feierabend ist, muss auch Schluss sein und da sollte niemand von uns weiter an die Arbeit denken, sondern sich die Zeit für sich nehmen, um einen Ausgleich zu finden, weil es halt auch schon schnell sehr auf die Psyche gehen kann. Da muss man dann eine gesunde Distanz für sich finden und schauen, welcher Weg ist für mich der beste, wie kann ich damit umgehen.
Wie machst du das? Hast du einen Ausgleich irgendwie? Ich glaube, du hast ein Pferd, ne?
Genau, ich habe mein Pferd, da verbringe ich sehr viel Zeit nach der Arbeit. Momentan leider etwas weniger durch die Fortbildung. Aber das ist auch so mein Stressventil. Wenn ich da bin, dann denke ich an nichts anderes mehr, dann denke ich nicht an die Arbeit. Und da kann ich für mich selber auch einfach mal tief Luft holen.
Die ersten Fälle, die ich für euch mit euch begleiten durfte, die habe ich, das muss ich gestehen, so ein bisschen mit nach Hause genommen. Weil es waren halt so meine ersten Begegnungen auch bei Verstorbenen zu Hause, die Angehörigen dabei. Das sind viele Eindrücke, die auf einen einprasseln. Und man will ja auch mit seinen Formulierungen, mit seinem Auftritt, mit seinem Handeln in kein Fettnäpfchen treten. Und ich habe in der Tat nach jeder Überführung oder hygienischen Versorgung immer meinen Eltern geschrieben: Ich bin sehr froh, dass ich euch habe, ich liebe euch, alles Gute. Das habe ich irgendwann sein gelassen, weil das wäre sonst irgendwann inflationär sehr viel geworden. Ich finde, mittlerweile habe ich auch so den Abstand dazu bekommen oder diese gesunde Distanz. Mir gelingt das zufälligerweise über die Totenscheine. Es gibt ja den grünen und den roten. Im roten steht ja dann die eigentliche medizinische Todesursache drin. Die geht uns ja quasi nichts an.
Richtig.
Und die erfahren wir ja nicht, weil wir den roten ja nicht öffnen dürfen. Und ich finde, dadurch habe ich so diese Distanz dazu. Ich habe auch das Gefühl, man härtet nicht ab, sondern man wird sogar noch empathischer, weil man ja, viele verschiedene Menschen im Laufe der Woche kennenlernt und noch auf die eingehen muss, oder?
Genau, also bei uns gibt es auch gar keinen richtigen Alltag oder keine wirkliche Normalität. Jeder Tag sieht bei uns anders aus. Jede Familie ist anders, jeder Mensch hat eine andere Persönlichkeit und so sollen die auch behandelt werden. Und ich glaube, wenn man in so einem Arbeitsgeschehen abhärtet, dann hat man irgendwas falsch gemacht.
Das sind sehr gute Worte.
Ich finde,
was mir am Anfang noch so ein bisschen nahe gegangen ist, wo ich jetzt aber überrascht bin, dass ich ja so gut mit klarkomme, sind verstorbene Kinder, Tod und Fehlgeburten.
Ja.
Tod und Fehlgeburten macht ihr ja sogar kostenlos, weil ihr euch da engagiert.
Genau, richtig. Das machen wir jetzt seit, ich glaube, über 17 Jahren ehrenamtlich hier im Rheinkreis Neuss. Das gab es vorher nicht. Da haben wir zusammen mit der Stadt Neuss und der Initiative Schmetterling ein sogenanntes Schmetterlingsfeld gegründet. Das gibt es auch extra nochmal für muslimische Kinder. Und
auf dem Neusser Hauptfriedhof ist das, ne?
Genau, richtig. Oft wird sowas unterschätzt, weil man sich denkt, ja, Mensch, das Kind hat doch noch gar nicht gelebt. Aber man baut ja auch während der Schwangerschaft eine Bindung, eine Beziehung zu seinem Kind auf. Man freut sich auf die gemeinsame Zeit, man ist voller Vorfreude, man liebt es eigentlich schon. Und dann erfährt man die Nachricht, dass es das Kind nicht schaffen wird oder nicht geschafft hat. Und ich glaube, das kann Welten zerstören. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass die Eltern die Möglichkeit haben, sich von ihrem Kind, was sie so noch nicht bei sich haben konnten, einfach verabschieden zu können und wissen, dass es jetzt an einem guten Ort aufgehoben ist.
Ja, ich muss sagen, am Anfang war ich sehr ergriffen von diesen Schicksalen. Ich habe auch das war ein Zwillingspärchen. Eins von den beiden war eine Totgeburt und das andere ist 5 Tage nach der Geburt verstorben. Habe ich mit deinem Vater zusammen beerdigt auf dem Düsseldorfer Friedhof mit den Angehörigen. Das hat mich dann schon ergriffen, wo ich die Angehörigen am Grab habe stehen sehen. Du begleitest ja auch diese Beerdigung, du machst ja auch das ganze, ja, das letzte Event sozusagen, ja. Da dekorierst du auch. Wie gehst du an so eine Veranstaltung ran? Freust du dich da morgens drauf oder ist das für dich ein Riesendruck, weil du weißt, du musst jetzt gleich abliefern, du hast nur diese eine Chance?
Also am Anfang, da war dieser Druck wirklich großer Bestandteil bei jeder Beerdigung. Ich war so aufgeregt, weil ich mir dachte, es darf bloß nichts schieflaufen. Du hast jetzt eine Chance und die muss gut sein. Es gehen Dinge schief, das ist leider so, das ist auch menschlich. Wenn der Pfarrer zum Beispiel zu spät kommt oder die Musik auf einmal ausfällt, das ist ärgerlich, das darf nicht sein. Aber das kann leider auch passieren.
Wobei das ja die absolute Ausnahme
genau,
ist.
Genau, ne? Richtig, ich meine, also passiert noch, Gott sei Dank nicht oft.
Ich habe jetzt noch keine tausende Beerdigungen bei euch mitbegleitet, aber die ich mitgemacht habe, da ist immer alles glatt gelaufen. Also man muss schon sagen, es geht in den meisten Fällen alles gut.
Gott sei Dank. Aber mittlerweile, ja, ich gehe gerne auf Beerdigungen, weil alle nochmal zusammenkommen aus seinem Leben, die ihn begleitet haben, die ihn kennen. Es wird nochmal eine persönliche Ansprache gehalten. Es ist eine individuelle Dekoration aufgebaut mit der Urne oder mit dem Sarg. Es ist Blumenschmuck mit dabei, der ihm gewidmet ist und der vielleicht auch eine ganz besondere Bedeutung hat. Ob es jetzt die Lieblingsblumen sind aus dem Garten, die er immer bei sich hatte. Das ist einfach ein sehr emotionales Ereignis, was mir auch das ein oder andere Mal noch Pipi in die Augen treibt.
Thema Deko würde ich gerne noch kurz ansprechen. Wenn wir zur Beerdigung fahren, natürlich ohne Sarg, ist das Mindeste, was wir mitnehmen müssen. Aber wir stellen ja nicht nur das in Anführungszeichen einfach in die Kirche oder in die Friedhofskapelle hinein, sondern ihr habt ja noch ein riesen Dekolager da hinten. Ihr macht das wirklich richtig stark. Also diese Fotos, die ich dann immer sehe oder wenn ich halt selbst zu so einer Beerdigung von euch hinkomme, da sind Tücher auf dem Boden, ihr habt so Stelen und sowas. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was du alles immer in die Autos mit reinpackst.
Also wir haben eine ganze Menge, unter anderem Tücher. Wir haben verschiedene Säulensysteme und auch Kerzensysteme, weil es auch einfach nochmal eine ganz andere Stimmung hervorruft, wenn dort Kerzenschein vertreten ist, wenn die Tücher auf den Blumenschmuck und auf die Urne abgestimmt sind. Das ist einfach stimmig und es macht Spaß, so etwas zu organisieren, immer wieder einzigartig für den Verstorbenen herzurichten und auch damit ein positives Bild bei den Familien zu hinterlassen. Die wissen, wir haben ihm jetzt das ermöglicht, was er wollte, was ihm zusteht und können jetzt in Ruhe Abschied nehmen.
Ich finde auch, es herrscht doch immer so eine Ruhe dann vor und nach diesen Beisetzungsfeiern, in Anführungszeichen. Nichtsdestotrotz, bei mir in einem kleinen Kuhdorf, wo ich bin, da gibt es eine Friedhofskapelle. Wenn da einmal die Woche eine Bestattung ist, dann hast du als Angehörige, als Bestatter auch fast dann den ganzen Tag diese Kapelle. Das ist auf diesen großen Hauptfriedhöfen ja nicht der Fall. Da ist ja alles wirklich getaktet. Fast genau. Auf die Minute. Und da musst du dann schon Gas geben beim Auf- und Abbau, ne?
Richtig. Also wir haben teilweise manchmal 5 Minuten Zeit, bis dann die komplette Dekoration stehen muss, weil dann auch schon die Trauerfeier beginnt und wir dann auch pünktlich beginnen müssen.
Weil davor noch eine andere Bestattung
genau,
war, ne?
Genau, und danach vielleicht auch noch. Und dann muss man sich so gut organisiert haben, dass dann auch wirklich punktgenau alles an seiner Stelle steht.
Jetzt sind ja so Trauerfeiern sehr individuell. Also mal gibt es vielleicht mal einen Pastor, evangelisch, katholisch, was auch immer, aber auch freie Redner oder vielleicht auch der ein oder andere Angehörige, der so eine Trauerfeier komplett selbst gestaltet. Was hast du da schon alles erlebt, was es da alles gibt, auch in Sachen Musik oder so?
Ja, von der Ansprache her hatten wir schon alles, ob sie jetzt Pfarrer war, Redner oder auch Familienmitglieder, die dort die Ansprache gehalten haben oder aber auch ein guter Freund. Das war alles schon mit dabei. Musikalisch habe ich auch schon einiges mitbekommen und erlebt. Das war von einem Dudelsackspieler bis hin zu meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.
Das lief auf der Beerdigung.
Genau, richtig. Wow. Also heutzutage würde ich sagen, ist alles erlaubt. Natürlich sollte bei einer katholischen Beerdigung kein Hells Bells von AC/DC gespielt werden. Ich glaube, das ist jedem von uns bewusst. Da müssen dann auch mal die größten Rockfans einen Gang runterfahren. Aber letztendlich soll das erzählt und das abgespielt werden, was den Verstorbenen widerspiegelt, was die Familie sich wünscht. Genau, und das macht das Ganze einfach stimmig.
Das klingt wahrscheinlich jetzt für die Außenstehenden nach einem riesigen Event, nach viel Organisationsarbeit. Das nehmen wir, beziehungsweise ihr oben auch in der Administration, den Angehörigen ja ab. Und zwar genau. Wird das ja vorher alles geplant in einem Beratungsgespräch, unmittelbar nach dem Versterben des Angehörigen. Findet dann in dem Raum statt, wo wir hier gerade auch drin sitzen.
Richtig.
Wie läuft so ein Beratungsgespräch ab?
Also, man setzt sich mit der Familie zusammen. Am Anfang wird immer gefragt, ob es vielleicht irgendwelche Wünsche oder Fragen gibt, um einfach das Gespräch einzuleiten, weil oft ist eine gewisse Hemmschwelle da. Manche sind von sich aus sehr locker und offen, aber viele, ich würde nicht sagen, dass man Angst vor dem Bestatter hat, aber es ist ungewohnt. Das ist etwas, womit man nicht tagtäglich konfrontiert ist und dann sitzt man auf einmal im Bestattungshaus und muss auf einmal eine komplette Beerdigung organisieren. Das ist ordentlich, was da alles auf einen einprasselt. Man kann das, glaube ich, in dem Moment so kurz nach dem Tod gar nicht alles realisieren und auch aufnehmen. Da ist es halt auch umso wichtiger, dass man sich die Zeit nimmt, alles in Ruhe abarbeitet, den Familien vielleicht auch noch eine Checkliste erstellt, dass sie etwas zu tun haben. Sie haben Aufgaben. Sie sind beschäftigt, das nimmt einem auf der einen Seite die Nervosität. Man hat was zu tun. Ich glaube, das ist wichtiger. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nach einem Todesfall zu Hause sitzt, niemanden hat zum Reden und auch gar nicht weiß, was man tun soll. Ich glaube, das ist weder gesund, noch hat das eine gute Auswirkung auf den Trauerprozess, sondern man muss aktiv mit dabei sein, um das Ganze halt auch wirklich verarbeiten zu können.
Wie gehst du denn mittlerweile mit dem Tod um?
Sehr offen. Ich weiß, dass der Tod ein fester Bestandteil von unserem Leben ist. Das ist wie die Geburt. Wir kommen auf die Welt und irgendwann müssen wir gehen. Ich glaube, würden wir alle nicht altern und auch nicht sterben, dann wird es irgendwann langweilig, weil das ist halt auch das, was das Leben ausmacht und das es so einzigartig macht. Man hat nur die eine Chance, die zeitlich begrenzt ist, man weiß nicht, wann es soweit ist und das macht die Sache irgendwie aufregend. Man lernt das Leben zu nutzen und auch viel mehr zu schätzen, wenn man weiß, dass es endlich ist.
Ich habe das Gefühl, seitdem ich seit einem Jahr jetzt knapp bei euch bin, ich sage Leuten auch ganz anderen Tschüss. Also ganz anders Tschüss. Wenn ich wirklich aus dem Raum rausgehe, dann habe ich vielleicht vor einem Jahr noch so in den Raum reingerufen, ne, Tschüss. Und jetzt gucke ich die Leute wirklich nochmal ganz intensiv an. Das mache ich fast bei jedem. Das soll nicht irgendwie Psycho klingen oder so. Aber ich präge mir nochmal dieses Bild ein, weil man soll sich natürlich jetzt nicht Angst machen oder so. Aber es könnte ja das letzte Mal gewesen sein, dass man denjenigen gesehen hat oder dass man vielleicht selbst das letzte Mal gesehen worden ist. Wie gehst du mit deinem eigenen Tod um?
Ja, ich habe ihn eigentlich, glaube ich, bis auf die Musik schon komplett geplant.
Möchtest du sagen, was es gibt, zum Beispiel welchen Sarg?
Also es wird auf jeden Fall eine Erdbestattung in einem Begräbniswald in Holland, Berger Boos. Ich glaube, davon hast du auch schon das eine oder andere Mal was von gehört. Das ist einer der wenigen, wo man auch wirklich im Sarg bestattet werden kann.
In einem Wald dann, ne?
Genau, das ist hier in Deutschland zum Beispiel gar nicht möglich, in den sogenannten Ruheförsten oder Friedwäldern. Da ist es nur mit einer Urne möglich und es wird ein dunkler Nussbaumsarg.
Dunkler Nussbaumsarg. Ich weiß, du hasst mich dafür, aber ich hätte gerne diesen schwarzen Hochglanzsarg mit Klavierlack drauf, mit der Goldbordüre oben drauf. Den findest du nicht so geil, ne?
Nee, das ist gar nicht meins. Das ist mir viel zu protzig.
Findest du es protzig?
Ich finde das richtig protzig, ja.
Wir hatten ja letztens einen etwas Betuchteren, der diesen Sarg hatte. Ich will ihn aber gar nicht haben, weil er protzig oder so aussieht. Ich finde den einfach... Ja, schön. Ich weiß nicht, mit dem roten Rosenbouquet, was oben drauf war, das hatte was.
Die Geschmäcker sind halt auch alle verschieden. Die einen möchten etwas Helleres, die anderen möchten halt wirklich diesen schwarzen Klavierlacksack. Da kann man niemanden für verurteilen, aber ich persönlich möchte es nicht bei meiner Beerdigung haben, sondern ich möchte da schon gerne etwas Natürliches, was wenig behandelt worden ist, was... ja, seinen Charakter auch irgendwie erkennen lässt. Weil Holz ist mit eins der schönsten Werkstoffe, finde ich, die es gibt, die auch etwas ausstrahlen. Und da finde ich es schade, wenn das alles von einem Lack überdeckt wird, weil diese Struktur auch, die ist einzigartig, die gibt es nur einmal. Ich finde das einfach schön.
Jetzt gerade, wo du gesagt hast, dieser Klavierlack, der... übertrüncht der dann diese Holzstruktur.
Genau.
Ich glaube, damit hast du mich jetzt gerade gekriegt, mit dem Argument.
Das finde ich gut.
nur noch mal kurz als Einschub, das soll jetzt nicht so klingen, als wenn du jemanden belatschen könntest oder die Kaufargumente liefern könntest. Ihr macht das ja auch in Beratungsgesprächen so, dass ihr quasi die Angehörigen ja anleitet. Also die entscheiden, was ist. Ihr quatscht denen ja nichts auf, ne?
Nein. Also letztendlich sage ich immer, man muss auf seinen Bauch hören. Das, was man als erstes sieht und was einem zusagt, das ist es meistens. Da kann man noch so oft den Katalog durchgucken. Wir beraten an der Seite. Wir sagen, was hinter diesem Produkt steckt, welches Holz dazu gehört, auch wenn die meisten das gar nicht interessiert. Außer vielleicht einen Schreiner. Der nimmt die ganze Sache da, glaube ich, schon etwas genauer. Ja.
Jetzt haben wir schon über den Tod von anderen Leuten gesprochen, von uns selbst. Wie gehst du damit um, wenn jemand aus deiner eigenen Familie oder deinem Freundeskreis verstirbt und du den hier im Haus hast?
Also das fällt mir sehr, sehr schwer. Solange ich keinen persönlichen Bezug zu den Verstorbenen habe, fällt mir die Arbeit leicht, sie macht mir Spaß. Aber sobald ich weiß, ich kenne diese Person, ich weiß, was sie durchgemacht hat, ich weiß, was gerade mit der Familie los ist, da muss ich wirklich aufpassen, dass ich da nicht die ganze Zeit mitleide. Und da ziehe ich mich dann auch gerne etwas zurück und arbeite im Hintergrund. Manchmal hilft es mir auch, wenn ich aktiv mit dran teilnehme und mich damit auseinandersetze. Aber manchmal sage ich auch, okay, das möchte ich nicht. Da halte ich mich raus. Bei meiner Oma zum Beispiel war ich aktiv mit dabei.
Du hast deine Oma selbst mit fertig gemacht im Hygieneraum?
Genau, richtig.
Wie war das für dich, wie du sie dann da entkleidet gesehen hast, gewaschen hast?
Es war gut. Also man muss dazu sagen, meine Oma hatte jahrelang Alzheimer. Ihr ging es am Ende gar nicht mehr gut. Sie konnte nicht mehr sprechen, sie konnte sich nicht verständigen, nicht essen, nicht aufstehen. Sie lag wirklich jahrelang nur in ihrem großen Maxi-Cosi. Es war überhaupt gar keine Lebensqualität mehr vorhanden. Und so etwas zu sehen, finde ich viel, viel schlimmer, als wenn ich weiß, die Person, die Teil meiner Familie ist, die ich liebe, die hat jetzt ihren Frieden gefunden und... hat einfach die Ruhe, die ihr zusteht. Und das war einfach eine Erlösung. Es war befreiend, wenn man weiß, jetzt geht es ihr besser.
Dein absolutes Steckenpferd war ja, glaube ich, damals auch der Polizeidienst, den ihr gefahren seid. Also Polizeidienst heißt ja das, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich was Falsches sagen sollte, wenn eine Straftat vorliegt oder eine Person irgendwo gefunden worden ist aus ungeklärten Umständen oder ein Unfall passiert ist, dann ist ja der Rettungsdienst vor Ort. Der Rettungsdienst ist vor Ort, die Feuerwehr eventuell und auch die Polizei. Und dann ist der Verstorbene ja beschlagnahmt und dann wird ja in fast allen Fällen ein Vertragsbestatter angerufen, mit dem die Polizei zusammenarbeitet. Wir arbeiten aktuell ja nur im Auftrag von Familien. Polizeidienst genau. Habt ihr aber auch lange gefahren.
Also ich war schon zum Beispiel mit auf den Gleisen, Suizid, genau. Und habe dort mit meinen Kollegen zusammen, sage ich mal, die einzelnen Streckenabschnitte abgearbeitet.
Weil dann über mehrere hundert Meter alles verstreut liegt.
Genau, richtig. Das gehört zum Beispiel auch mit dazu. Manchmal sind es aber auch einfach ganz normale Geschichten, dass der Arzt gar nicht wusste, welche Krankengeschichte war vorher und dann ist auf einmal die Polizei da. Das gab's auch. Oder auch, wo dann der Notarzt durch die Tür kam und der Verstorbene saß im Sessel. Der Notarzt geht hin, für die Leichenschau wohlgemerkt, hebt den Arm hoch, lässt ihn wieder auf die Lehne fallen, ist tot und verlässt wieder den Raum. Also da fragt man sich dann auch, woran hat es gelegen? Das ist auf jeden Fall nicht der normale Ablauf, der sein sollte. Da war es dann vielleicht auch ganz gut, dass die Polizei zugegen war und die Staatsanwaltschaft das Ganze nochmal gründlich untersucht hat.
Weil so eine Leichenschau, die erstreckt sich ja. Also ich meine, du musst ja den Verstorbenen vielleicht auch mal entkleiden, gucken, ob irgendwelche Einstiche von Spritzen eventuell sind oder Würgemale und sowas. Und das hat er alles in dieser Situation anscheinend nicht getan, ne?
Genau.
Woran hat es gelegen, fragst du dich an der Stelle immer. Du hattest gerade die Verstorbenen auf Bahngleisen angesprochen. Man friemelt sich da ja irgendwelche Horrorbilder im Kopf zusammen. Jetzt sehe ich dich als junge Dame mit einem Plastiksack, mit einer Plastiktüte wahrscheinlich über die Bahngleise stolzieren oder rumlaufen. Hattest du da keine Angst vor, keine Berührungsängste? Weil das ist ja schon eine in Anführungszeichen blutige Angelegenheit, oder?
Richtig. Also ich glaube, ich muss dazu auch erwähnen, dass ich da etwas stabiler unterwegs bin als der ein oder andere Mann in unserem Haus.
Meinst du etwa mich?
Nein, keine Sorge. Klar, das ist etwas, das kennt man so nicht. Man sieht viel vom Körper. Es ist was anderes, weil halt auch der Körper noch warm ist. Es ist ein merkwürdiges Gefühl. Aber das ist unser Job und da müssen wir funktionieren. Da heißt es dann auch mal Zähne zusammenbeißen. Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt noch kein großes Problem damit, weil ein Verstorbener ist ein Verstorbener. Da versuche ich eigentlich keine großen Unterschiede zu machen, auch nach Todesursache nicht.
Ich würde ganz gerne eventuell in dieser aktuellen Staffel auch noch eine Folge machen über diese ganzen Polizeieinsätze und was für skurrile Einsätze ihr schon hattet. Ich meine, dieser mit dem Notarzt, der einfach nur den Arm hochhebt und geht, das muss ja nicht immer unbedingt alles eklig sein. Die Umstände können ja auch etwas skurril sein.
Das stimmt.
Der hat auf jeden Fall sehr, sehr Lust drauf und es klingt auch sehr, sehr interessant, weil ich ja in eurem Auftrag zu Familie nach Hause fahre, mit denen dann da so die ersten Fragen kläre und dann die Verstorbenen dann mitnehme. Aber Polizeidienst, ehrlich gesagt, noch nie so gefahren bin. Wie war denn das für dich, als du das erste Mal an so einem Tatort warst, wo eventuell ein Mensch umgebracht worden ist? Da kann ich nämlich noch nicht mitreden. Wie war das Gefühl zu wissen, dieser Mensch wurde gerade wahrscheinlich umgebracht?
Also ich war bisher selber noch nie an einem Tatort, wo jemand ermordet worden ist. Ich habe schon den einen oder anderen Fall gehabt, der ermordet wurde. Den habe ich auch mit aus der Rechtsmedizin abgeholt und auch mit fertig gemacht. Man muss dazu sagen, das war damals ein kleines Mädchen und mein erstes Kind nebenbei. Das war krass. Also das hat mich auch wirklich wochenlang verfolgt. Ich wusste am Anfang auch gar nicht, wie ich damit zurechtkommen sollte, weil ich mir dachte, wie kann man einem so kleinen, unschuldigen Wesen so etwas antun? Und da hatte ich wirklich mit zu kämpfen. Aber dass ich halt das Kind wirklich mit fertig gemacht habe, dass ich es angekleidet habe, dass ich es in den Sarg gelegt habe, ich wusste, ja, jetzt geht's ihr besser, jetzt liegt sie friedlich da, es ist nichts mehr voller Blut, man sieht das Einschussloch nicht, sondern es war einfach friedlich und das hat mir auch geholfen, damit klarzukommen.
Ihr sprecht oder wir sprechen ja auch viel über Fälle, die uns beschäftigen. Habt ihr oben auch so einen Ruheraum mit einem sehr angenehmen Massagesessel, wo sich jeder von uns auch mal zurückziehen kann, wenn ein Fall zu hart wird. Ich habe ja gelernt, sprechen ist das A und O, das kenne ich von der Radioarbeit, aber auch hier so intern. Es ist auch nicht immer alles traurig, auch wenn das jetzt gerade mit dem Kind sehr, sehr traurig ist, aber es gibt ja auch Zeiten, wo auch mal gute Stimmung im Büro ist, ne?
Ich glaube, das ist auch einfach wichtig. Bei uns ist es sehr familiär. Wir sind wie so eine kleine Bürofamilie und jeder hat auch für den anderen ein offenes Ohr, wenn was ist. Und ich glaube, dass diese gegenseitige Unterstützung auch einfach sehr ausschlaggebend und auch wichtig ist für den allgemeinen Alltag.
Hast du schon mal bei einem Fall, jetzt gerade das Mädchen hatten wir ja angesprochen, hast du schon mal bei einem Fall weinen müssen, weil dich das so sehr mitgenommen hat? Oder konntest du bisher immer diese gesunde Distanz wahren, die ja notwendig ist, um den Job ehrlich gesagt machen zu können?
Also ich habe schon des Öfteren geweint, ja, gerade bei Kindern. Ich kann mich noch an eine Beerdigung erinnern von einem kleinen Jungen, wo dann am Ende zum Auszug hin ein Schlaflied abgespielt wurde und ich saß oben auf der Empore am Hauptfriedhof, habe die Musik bedient und ich glaube, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil das einfach alles so traurig war und ich war froh, dass mich keiner gesehen hat. Und halt gerade auch dieses Jahr, die Zeit mit Corona, habe ich persönlich für mich als sehr hart empfunden, weil es nichts Schlimmeres gibt, als den Familien oder auch Freunden zu sagen, sie dürfen nicht an der Beerdigung teilnehmen, aus gegebenem Anlass und den vorgeschriebenen Maßnahmen. Das war schwer, das war hart. Ich bin froh, dass auch da jetzt so langsam wieder die Normalität zurückkehrt.
Vielleicht kannst du kurz den Umgang mit Corona-Verstorbenen beschreiben, weil der ist ja aus gegebenem Anlass eben schon ein anderer als mit Verstorbenen, die wir abholen, weil sie zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten oder eventuell Krebs.
Verstorbene, die sich mit Corona infiziert haben, die sind auch nach dem Tod noch ansteckend. Ich glaube, bis zu 1 oder 2 Tage können die Viren im Körper und auf dem Körper überleben und sind somit auch gefährlich für uns. Dementsprechend sind halt auch besondere Vorsichtsmaßnahmen vorgeschrieben. Zum Beispiel tragen wir eine spezielle Atemmaske, wir tragen Sichtschutz, wir tragen diese schönen Chemikalienschutzanzüge, die kennst du ja auch schon.
Da schwitzt man sehr drin, kann ich aus Erfahrung sagen.
Und somit wird dann halt auch abgeholt und der Verstorbene wird so wenig wie möglich bewegt und angefasst. Wir wickeln ihn in antiseptisch getränkte Tücher und dann wird er in eine sogenannte Bergungs- oder auch Unfallhülle, wobei ich das Wort Bergungshülle bevorzuge, es hört sich etwas netter an, reingelegt und wird so dann in den Sarg gebettet. Und das wird halt auch nicht mehr geöffnet. Und mit dem gegebenen Schild, mit dem Hinweis, dass er mit Corona infiziert ist, versehen. Zumindest bei einer Feuerbestattung, damit der Amtsarzt bei der zweiten Leichenschau halt nicht ins offene Messer rennt.
Ich hatte vor locker schon einem halben Jahr Corona beschäftigt, und zwar schon was länger, einen Bericht gelesen. Da stand sowas drin wie, naja, alle Corona-Toten müssen ja oder alle Corona-Verstorbenen müssen verbrannt werden. Dem ist ja nicht so, ne?
Genau, die dürfen ganz normal erdbestattet werden. Der Sarg wird nach dem Einbetten auch nochmal oberflächlich desinfiziert von außen, dass dort halt auch keine Ansteckungsgefahr ist. Corona wurde der Risikogruppe 3 zugeordnet, was halt auch eine, ja, zwangsläufige Feuerbestattung ausschließt und somit auch eine Erdbestattung ermöglicht, weil das Gesundheitsrisiko nicht so hoch ist, als dass es jetzt irgendwie unsere Umwelt belasten würde oder das Abwasser verschmutzen würde.
Wenn du abends ins Bett gehst, hast du dann Angst davor, von deinem Alltag, von deinen Verstorbenen, von den Anblicken zu träumen? Oder kannst du, das ist zum Beispiel bei mir, wenn ich abends ins Bett falle und ich weiß, ich habe heute eventuell 1 oder 2 Leute abgeholt, aufgebahrt, dann kann ich abends ins Bett fallen und weiß, hey, du hast etwas Gutes getan, denn du hast Angehörigen eine Last abgenommen und das auf, so würde ich mal behaupten, qualitativ sehr, sehr hohem Niveau. Wie geht's dir abends?
Mir geht es eigentlich genauso. Ich denke, solange man seine Arbeit gut macht, kann man auch mit gutem Gewissen einschlafen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie etwas ändern könnte oder mich nachts verfolgen würde, weil ich halt auch wirklich immer den Verstorbenen bei mir im Mittelpunkt habe.
Ich danke dir erstmal vielmals für deine offenen Worte. Wir werden, so Gott will, noch weitere Folgen aufzeichnen. Du bist wahrscheinlich auch noch mal hin und wieder zu Gast, wenn du magst.
Da sage ich nicht nein.
Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm.
Es ist immer nett, mit dir zu reden.
Jetzt steht noch einiges an. Was müssen wir noch erledigen?
Genau, wir müssen jetzt gleich erstmal einen Überführungssarg vorbereiten, um dann einen Verstorbenen hier im Heim abzuholen und zu unserem Haus zu überführen.
Und ich glaube, einen müssen wir noch in sein letztes Bett reinlegen.
Genau, richtig.
Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns bei Folge Nummer 2 von Zettel am C dann wieder hören. Bleibt oder werdet gesund. Macht's gut. Ciao.